Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Heute ist Montag, der 13. Dezember im Jahre des Herrn 2021 und es läuft Standardantwort, keine Ahnung, mit Klaus und
Kusanowski.
Einen wunderschönen guten Tag. Ja, wir hatten letzte Mal das Gespräch abgebrochen, Klaus. Und zwar, da ging es um diesen, die Synthese. Ne? Wir hatten das, worüber hatten wir beim letzten Mal gesprochen, die Synthese von Daten, Informationen, Wissen und darüber, wie diese drei Komponenten sozusagen sich verhalten in sozusagen in einem, ja, wie könnte man das sagen, in einem Durchlauf eines Herstellungsprozesses. Daten, Informationen, Wissen. Fand ich war eine interessante Überlegung von dir. Also dieser Fall wäre mal interessant. Vielleicht finden wir mal jemanden von den Leuten, die zuhören, du erinnerst dich, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, dass Julia und ich so versucht haben, so Hausaufgaben zu verteilen.
Ja, stimmt.
Und das ist eigentlich wirklich gar nicht dumm. Vielleicht finden wir jemanden von den Zuhörern, der Lust hat, daraus eine kleine Hausaufgabe zu machen. Wie man den Zusammenhang mal so erklären kann. Denn der Sinn ist ja gar nicht so sehr, wie man das so in der Schule kennt, der Lehrer sagt, du hast die Hausaufgabe, dann prüft er ab, ob das richtig oder falsch ist, ja, dummes Zeug. Solche Hausaufgaben, um mal zu schauen, dass solche Beiträge solche Beiträge dienen dazu sozusagen, das Gespräch anzureichern und zu bereichern. Vielleicht hört ja jemand zu. Wäre übrigens eine Aufgabe für den Christian Schenkel, der hat sozusagen einen gut, weil er hat schon mal einen gemacht. Insofern darf er eher in der Lage sein, eine von anderen eine Hausaufgabe zu fordern. Er hat schon mal eine erledigt. Gut, also, und dann war eben die Frage, mit der wir beim letzten Mal aufgehört hatten, war die Frage, wo wird eigentlich etwas gewusst, beziehungsweise wo ist das Wissen eigentlich? Ja, das ist durchaus eine Frage, die, wenn man sich so mit so populären Vorstellungen über Speicher und über Wissensspeicher und über Archive oder Bibliotheken oder so etwas beschäftigt, da wird man feststellen, übrigens, solche Annahmen gibt es dann auch über das Internet, nicht wahr? Da gibt es ein Wissen irgendwo, man könnte sozusagen nur noch hingehen, Deckel aufmachen, reingucken oder so oder rausnehmen, das Wissen, ne, wie man das in einer Bibliothek tut, da ist Wissen drin in einem Buch. Ist in einem Buch Wissen drin? Ist das da so?
Ja, und das ist, du kennst es auch, ist doch, alle Nase lang wird behauptet, das Wissen der Menschheit verdoppelt sich alle x Jahre. Ich hab jetzt das, muss halt da bitte die Zahlen einsetzen, aber ich habe da nie was drunter vorstellen können. Also, was bedeutet das denn? Ist das, ich alle Bücher wiege, alle Zeilen voneinander schreibe? Ist
ganz
das, was heißt denn das? Und das, ich meine, das finde ich immer sehr albern, wenn das gesagt wird, aber es ist, man hört es ab und zu wieder, ne? Von wegen alle x Jahre und es wird immer mehr und es wird immer schneller und
Wird immer komplexer.
Ich glaube, es ist ein Zeichenhaufen, ne? Man spricht wahrscheinlich in irgendeiner Form über einen Haufen von Zeichen, wo man Wissen oder Informationen aufgeschrieben hat.
Das Internet sei ein Wissensspeicher, behaupten viele, oder Wikipedia, da wäre Wissen gespeichert. Das sind alles solche Objektivierungsversuche, die dann sagen, also aber die Frage kann man durchaus stellen. Also und vor allem die Frage kann man stellen, wo ist das Wissen? Und vor allem auch die Frage, wie kommt man überhaupt dazu, so eine Frage zu stellen? Also wenn man sich eben vorstellt, wenn man sich mit der historischen Kontingenz beschäftigt, dann wird man schon feststellen können, dass eine solche Frage also schon in der frühen Neuzeit nicht gestellt worden wäre. Sicher, man kann natürlich sagen, es hängt mit der überbordenden Literaturproduktion zusammen, mit der Vermehrung von Archiven, Bibliotheken und so etwas. Aber die theoretische Annahme, also die populäre Annahme lautet bisher immer noch, also die populärtheoretische Annahme, Wissen sei gespeichert, das sei irgendwo. Da könne man hingehen, das könne man abholen, das könne man, ne, oder auch so versuchen sich dann ja auch Sender-Empfänger-Modelle zu plausibilisieren. Das heißt, Wissen sei in meinem Kopf drin, das sei da so drin, ne, und dann fange ich an zu sprechen, dann wird dieses Wissen umgewandelt in Zeichen, also in dem Fall in akustische Zeichen, und diese Zeichen wandern in dein Ohr rein. Ne, und da werden sie dann wieder umgewandelt und dann ist das Wissen auch in deinem Kopf drin.
Und genau so, wie in meinem Kopf das Wissen war, ist es dann genauso auch in deinem Kopf.
So ungefähr wird das sich vorgestellt. Genau. Das wird dann gesagt, weil so ist das, so kommt der Urheber dazu, sozusagen sein Wissen an andere weiterzugeben. Ich weiß etwas, ich habe da etwas in mir drin, und das übersprechen, also überhandeln, in dem Fall überhandeln, übermittle ich dieses Wissen, wie man eben wie wenn ich dir so einen Ball zuwerfen würde, ne? Also ja. Ich werf dir wie so einen Ball, ich werf dir so einen Ball zu, nur mit dem Unterschied, dass der Ball nicht jetzt von mir nach dir geht, sondern mit dem Unterschied, dass durch den Wurf selber sich der Ball verdoppelt irgendwie.
Ne? Ja, also dass ich nur eine Kopie des Balles werfe.
Genau, ne? Du
fang dann auch diesen Ball auf, ja.
Genau. Und dann wird über den Kopiervorgang wird immer noch eine Objektivitätsgarantie sozusagen zumindest versprochen. Ja, und das Interessante ist ja, dass eine solche Vorstellung sich hält. Auch dann, wenn man sie theoretisch, sobald man anfängt, drüber nachzudenken, und das tun sie ja überall, das tun die Literaturwissenschaftler, das tun die Philosophen, das tun letztlich auch Hirnbiologen, die immer sich dann, also das heißt mit den epistemologischen Voraussetzungen beschäftigen müssen. Und dann kommen sie immer an einer Stelle, wo sie eigentlich immer sozusagen und dennoch ist es so wiederholen müssen. Also sprich, und dennoch ist es so, also sie fangen also am Ende immer wieder von vorne an. Und dennoch ist es so, dass es sozusagen, wie das Philologen behaupten, es gäbe eine objektive Tatsache des Wissens, also ein Urtext beispielsweise. Literaturwissenschaftler behaupten so etwas, es gäbe sozusagen einen authentischen Sinn des Gemeinten. Ja? Oder Hirnbiologen von mir aus, die glauben, es gäbe da irgendwo die Tatsache eines Gedankens, der von hier nach da geht oder so. Ein Gedanke, ne? Der auch dann irgendeine Art von objektiver Realität hat. Archäologen glauben so etwas, ne, dass wenn sie Scherben finden oder wenn sie Werkzeuge finden, dass sie einfach annehmen können, ein Hammer, der in der Jungsteinzeit hergestellt worden ist oder so, sei irgendwie, das sei das gleiche Objekt, wenn wir sozusagen einen Hammer im Schrank stehen haben, sagen, Hammer ist Hammer. Es sei irgendwie immer das Gleiche. Das stimmt nicht ganz. Also das ist tatsächlich so, dass die Voraussetzungen und die Referenzen, die Verweisungen, die sich daran knüpfen, eben doch sehr verschieden sein können, sodass dieser oberflächliche Eindruck, ein Text ist ein Text oder ein Buch ist ein Buch oder ne, da kommt man theoretisch nicht sehr weit mit.
Und gleichzeitig ist es ja so, dass ich spreche und dass du hörst und dass sich was verändert. Es ist ja nicht so, dass es gar nichts erklärt. Es ist ja schon so, dass irgendwie Informationen meinen Mund verlassen und über den heißen Draht bis in dein Ohr kommen oder
nee, so ist es eben nicht. Das ist ganz genau. Dein Mund verlassen eben keine. Das ist nämlich genau das.
Ja, genau.
Systemtheorie. Das ist nicht so, dass deine Informationen verlassen deinen Mund nicht. Da verlässt nichts. Da geht nichts. Ist eben genau das.
Ne? Es verlässt nichts. Mein Mund, so schlimm ist es nur auch nicht.
Naja, klar, mit deinem Mund setzt du so Schallwellen in Bewegung. Aber
das ist. Also darauf können wir uns einigen erstmal. Schallwellen verlassen
mein Mund. Aber dass das einen Informationswert hat, das ist das Interessante. Dass das einen Informationswert hat, das entsteht eben nicht durch Schall. Das entsteht auch nicht durch Gedanken.
Genau, das passiert ja schon, wenn jemand eine andere Sprache spricht oder wenn du ein Buch aufschlägst, was in einer anderen Sprache geschrieben ist, ne, oder mit anderen Buchstaben gesetzt, vielleicht auch in deiner Sprache, aber mit anderen Buchstaben würdest du es nicht, wenn es kyrillisch ist, aber deutsch, ne,
geschrieben. Ja, auch das hat noch einen Informationswert. Aber dann hat es auch immer noch einen Informationswert. Chinesisch, ich kann zwar kein Chinesisch lesen, aber das kann ich dann lesen, dass ich das nicht lesen kann. Also auch dieser Informationswert ist immer noch vorhanden. Das ist so wie wenn man oder jemand spricht eine Sprache, die du nicht verstehst, aber das verstehst du dann eben immer noch. Auch das hat ja einen Informationswert. Das ist ja also interessant.
Wir können also schon von Informationswerten sprechen, ob das jetzt dem dekodierten Schall oder dem dekodierten Schriftzeichen oder was auch immer zugeordnet wird. Also gehen tut das ja schon. Wie gesagt, das erklärt ja nicht nichts.
Ne? Ja, natürlich nicht.
Deswegen, es ist schon verständlich, dass diese Ansicht weiter vertreten wird und dass es so weitergeht.
Und vor allen Dingen das Interessante an Wissen ist dann oder so an Wissensproduktion ist ja dann auch immer sozusagen die Verlässlichkeit. Nicht wahr? Gerade dann, ich habe heute ein Buch in der Hand gehabt, wir waren heute gerade beim Supermarkt einkaufen, da ist ein offener Bücherschrank und ich habe gefunden ein Buch über Biochemie, ein Lehrbuch aus den 90er Jahren, wurde in der Bibliothek aussortiert und da steht es dann in dem offenen Bücherschrank und ich gucke da so rein. Das haben wir leider für die anderen kein Bild. Ich habe es auch unten liegen, ich habe es noch nicht hochgeholt, aber es ist auch egal. Ich blätter das so durch. Ich finde das literarisch hochinteressant. Also ich verstehe kein Wort.
Ah, du hast also zugegriffen, ja? Du hast zugegriffen.
Was denn?
Du hast zugegriffen bei dem Buch, du hast es mitgenommen.
Ja, klar, ich habe es mitgenommen, ja klar. Ja,
Biochemie. Warum? Ja, weil du dieses Wissen im Schrank haben wolltest.
Ja, weil ich mich frage, ich frage mich so, wie so ein Archäologe, der irgend sowas findet in der Erde und ich weiß, was das ist. Ich finde eben so ein Buch, der Biochemie, ich meine, ja, also ich frage mich, nach, also mir fällt die Kontingenz auf. Also ne, was ist das für eine soziale Struktur, die es möglich macht, an solchen Komplexitäten, also literarischen Komplexität, wenn du das nicht so verstehst, wirklich kein Wort. Und das ist auch nicht so leicht zu verstehen. Ein Lehrbuch über Biochemie für Studenten. Also die sozusagen so etwas zulässig macht. Also und auf diese Weise eben auch verstehbar machen kann. Denn wenn du das liest, also ich möchte nicht wissen, wie viele Studenten der Medizin oder auch der Biologie, der Humanbiologie an sowas regelrecht verzweifeln, weil sie sich fragen, was soll an dieser ganzen riesigen Mengen an Informationen, die das hat, was sollst du davon behalten können?
Genau. Ja. Und das war extrem forschungsreich, ne? Du musst halt erstmal gucken, das ist ja nicht, das ist ja Biochemie, du fängst ja nicht an damit, sondern es gibt ja eine Chemie davor, eine organische Chemie, mit der du dich auseinandergesetzt haben musst. Und dann ist ja, da genau. Chemisches Rechnen drin. Das heißt, du brauchst auch Mathematik, mit der du dich vorne befasst haben musst. Du kannst es damit auf jeden Fall schon mal nicht anfangen. Ne? Wenn du damit da reinspringst, dann weißt du erstmal, was du alles nicht weißt, wenn du
das. Genau, du kapierst eigentlich gar nichts.
Und das war's eigentlich.
Ja. Und das Interessante daran ist eben, dass diese Genauigkeit, nicht wahr? Einerseits wirst du als Student völlig überfordert mit sowas. Und erst als erfahrener Student und später, wenn du dann Arzt bist oder sowas, dann weißt du, dass du das so im Einzelnen gar nicht wissen, nicht nur nicht wissen kannst, sondern auch nicht wissen musst. Weil nämlich tatsächlich die praktischen, sagen wir als in der Humanmedizin, die praktischen Tätigkeiten sind dann, da spielen dann ganz andere Notwendigkeiten eine Rolle. Aber trotzdem wird eben für uns sozusagen das gefordert, dass wenn du im Studium bist, dass du Dinge lernen sollst oder begreifen sollst, die eigentlich nur fürs Bulimie-Lernen nützlich sind. Weißt du, Bulimie-Lernen, kennst du diesen Ausdruck?
Ja klar, natürlich, ja.
Ne? Eigentlich sollen die Studenten nur Bulimie-Lernen betreiben und damit, wie ich finde, wird auch jede Art von Neugier eigentlich getötet, aber es funktioniert, das muss man eben sagen. Ne? Die Pharmazie, die Arzneimittelproduktion, die ganzen Verfahren in der Medizin, ne? Ob das in der Chirurgie ist, es funktioniert eben alles. Ja, ne? Du wirst an keiner Stelle in diesem Spiel zwischen Wissenschaft, Gesundheitswesen, Arztpraxen, Gesundheitsbehörden, also in diesem ganzen Zusammenhang wirst du niemanden finden können, der dir die Dinge vollständig erklären kann oder einigermaßen vollständig, ja. Aber trotzdem funktioniert das alles.
Ja, das ist ja eigentlich gut erklärt, das, was mich hier in deine Arme getrieben hat oder überhaupt zu dieser Sinnsuche getrieben hat, dass du an den Himmel guckst und die Flugzeuge fliegen siehst und sie einfach nicht runterfallen. Ne? Also sie fallen nicht runter. Und das ist extrem unwahrscheinlich, dass das so ist. Ne? Und wenn du überlegst, aus was so ein Flugzeug zusammengesetzt ist, ist es ja nicht nur, dass diese Menschen, die drin sitzen, aus aller Herren Länder kommen, sondern der Sitzbezug kommt woanders her als das Kerosin, was da drin ist. Genau. Die Elektronik kommt woanders her als dieses Metall, aus dem es gefertigt ist. Und das alles zusammenzufügen an einem Ort und dann noch jemanden zu finden, der das auch steuern kann und dann auch eine Redundanz zu schaffen, ne? Ja. Und dann auch noch, dass es fahrplanmäßig abläuft und auf der anderen Seite auch noch jemand erwartet, dass das Flugzeug jetzt dort auch ankommt.
Genau.
Das ist Wahnsinn. Das ist so verrückt. Findest du tatsächlich niemanden, der Pilot erklärt dir nicht im Einzelnen, wie alles funktioniert. Kannst du das Triebwerk öffnen, kannst sagen, was ist dieses, was ist das, was ist jenes, kannst du vergessen. Und wenn er es noch benennen kann oder sie, ist die Wahrscheinlichkeit, dann auch zu erklären, was im Einzelnen in diesem kleinen Wirkgefüge da mit einzelnen Rädern, was sie denn da tun. Das ist nicht mehr erwartbar, dass das ein Mensch alles erklären kann. Und wie gesagt, trotzdem fallen sie nicht runter. Und das hinzubekommen, ist extrem spannend, wie das denn sein kann.
Und das so geht ja noch weiter. Wenn es ja nur, so, sagen wir so, bei Großindustrie so wäre, aber so ist es ja gar nicht, sondern an jeder Gegenstand, der in der Reichweite deiner Hände ist, für den gilt genau das. Ne? An jeder Gegenstand, egal welcher das ist. Und jeder Gegenstand in der Reichweite deiner Hände, und sei es nur der Bleistift oder sei es nur der Kronkorken von deinem Bier, das du gerade trinkst, ne? Egal was, ne, hat ein global vernetztes Liefernetzwerk. Ob das das Aluminium ist, ob das Gummi ist, ob das der Aufdruck ist, ob das die Verpackung ist und mit der das dann ganz geliefert wird und so weiter und so weiter. Irre. Ja. Und deshalb die Frage, wo kommt das, also wo ist das Wissen eigentlich? Wo kann ich sozusagen hingehen, um es ja zu finden? Ja.
Drauf zu zeigen, ja, es zu benennen, das ist das ja, genau.
Wo ist das Wissen?
Und ich bin da noch nicht so viel weitergekommen. Ich habe ja letztes Mal darüber gesprochen, dass es diesen Dreisprung gibt, Daten, Information, Wissen. Und der, meine ich, findet ja immer in einem Individuum statt. Ne? Dass halt ein Mensch macht quasi diese Siebe und glaubt am Ende halt irgendwie Wissen generiert zu haben. Ob das jetzt haltbar ist oder nicht, ist egal. Aber das könnte man ja als Konstruktion auffassen. Ne? Ich habe quasi meine Umwelt habe ich abgetastet oder sie hat mich gereizt in irgendeiner Form und sie macht es periodisch wieder und ich leite davon irgendwas ab, ne? Dass ich Hände habe, dass ich eine Nase habe, dass es sowas wie Wind gibt, dass es überhaupt Gegenstände gibt und dann tun das andere Individuen auch und machen ähnliche Transferleistungen, ähnliche Konstruktionen und können sich dann darüber verständigen, dass sie ähnliche Eindrücke haben. Und das könnte erklären, dass ich sage, eigentlich ist das Wissen in der Kommunikation gespeichert, ne? weil es immer auf Erwartbarkeiten trifft. Ne? Du hast eine Nase, ich habe eine Nase, wir können darüber reden und du hast einen Tisch, ich habe einen Tisch. Sobald es dann auf einmal zu den Inhalten dieser Biochemie kommt, musst du auch ähnliche Sachen gelesen haben und ähnliche Konstruktionen in deinem Kopf haben, die wir quasi darauf abklopfen können. Ne? Ich kann quasi dich so reizen, sagen kann, naja, Zitronensäurezyklus zum Beispiel, was weißt du darüber und welche Intermediäre gibt's da und wie geht die Energie raus, wie geht die rein und so. Da könnte ich dich jetzt zu fragen und dann könntest du halt dazu zum Beispiel ja irgendwas antworten. So und dann weiß ich, dass du eine ähnliche Konstruktion in deinem Kopf hast und dann weiß ich, dass da was gewusst wird.
Und genau das scheint mir ein Irrtum zu sein. Ich glaube, dass das eben nicht darauf ankommt. Also ob wir Ansprüche, also sagen wir, an Gemeinsamkeiten, an Konsens, an Ähnlichkeiten oder an Übereinstimmung oder so etwas haben. Ich glaube, das ist nicht das, was sozial tatsächlich passiert.
Okay.
Das glaube ich eben tatsächlich nicht. Denn ich glaube, darauf kommt es nämlich zuerst gar nicht an. Also wir können uns sehr wohl darüber verständigen, dass wir Ähnlichkeiten miteinander vergleichen oder so, verständigen können wir uns darüber, aber dafür müssen nicht Ähnlichkeiten vorausgesetzt sein, sondern tatsächlich, denn die Feststellung von Ähnlichkeiten, von Gemeinsamkeiten, von Übereinstimmungen oder auch von Korrelationen, so etwas, solche Feststellungen sind ja selbst wiederum soziale Prozesse, die sozusagen ihre Realität dann auch konstruieren. Also das ist, glaube ich, ein alter Anfangspunkt gewesen zu sagen, wenn man von einer anthropologischen Annahme ausgeht für das Erklären der Welt, man geht von einer anthropologischen Annahme aus und sagt, ich bin ein Mensch und du bist ein Mensch und wir sind uns doch auf diese Weise irgendwie als in Hinsicht auf diese Tatsache ähnlich. Dann könnte es eben sein, dass auch unsere Verstehensweisen, sagen wir unsere Verstandesweisen oder unsere Urteilsfähigkeit sehr ähnlich ist. Und dann kämen wir aufgrund der Tatsache, dass es so ist, auch dann zu ähnlichen oder vergleichbaren oder nicht unähnlichen Eindrücken. Und die könnten wir auf diese Weise dann vergleichen, unterscheiden, differenzieren oder eben.
Aber
dann
das glaube ich, ist da gar nicht impliziert. Es gibt doch dieses Varia Maturana Idee von haben die nicht Ratten genommen und haben denen quasi denselben Lichtreizen ausgesetzt, aber dann festgestellt, dass diese Signale, die im Hirn ankommen, komplett verschiedene sind?
Das weiß ich nicht.
Erzähl mal. Ja, aber ich denke, das war der Beweis dafür, dass du halt, keine Ahnung, rotes Licht in der einen Ratte andere Signale auslöst als in der anderen. Aber konsequent immer denselben Reiz. Ne? Also immer das rote Licht immer in den verschiedenen Individuen. Das heißt, die Ähnlichkeit ist es gar nicht, sondern die Vorhersagbarkeit oder die Konsistenz, dass es halt immer wieder passiert, ne? dass ich immer wieder sagen kann, dass die Voraussetzungen immer wieder diesen Reiz auslösen und der bei mir vorhersagbar abgerufen wird. Zum Beispiel, angenommen, du hättest eine andere Vorstellung von was rot ist, würdest du trotzdem das mit wahrscheinlich mit Wärme assoziieren, mit, ne, mit Feuer, keine Ahnung. Keiner geht her und hat einen Wasserhahn und da auf einer Seite steht rot und auf der anderen ist blau und der in Erwartung von warmem Wasser wird er auf blau schalten und anmachen. Ne? Also das ist und ob du das Blau, für dich das Blau ist, was für mich blau ist, ist vollkommen egal. Aber es ist halt klar, dass dieser Reiz immer mit dem Versprechen kaltes Wasser und der andere immer mit dem Versprechen warmes Wasser verbunden ist. Und dafür muss er nicht gleich sein, sondern der muss einfach nur, also dein Reiz muss nicht mein Reiz sein, das muss nicht mehr vergleichbar sein, aber es ist immer derselbe.
Ja, ne, wir machen dann solche Ordnungen, ne, die machen wir, also ne, wenn du dieses Beispiel wählst, zwischen roter Punkt und blauer Punkt auf dem Wasserhahn, wir machen dann, dass so etwas funktioniert vorhersehbar, das ist Ergebnis von Ordnung, von Ordnungsbildung. Also man ordnet zu, blau ist kalt, rot ist warm, genau, oder heiß. Diese Zuordnung wird standardisiert, oder sie wird standardisiert, oder sie wird generalisiert und sie wird so genormt auch, sie wird auch festgelegt. Ich weiß nicht, ist das sogar so, dass es da auch dass es irgendwie eine Industrienorm gibt, das festlegt? Nein, wie auch immer.
Was denn? Mit Rahlfarben. Da gibt es natürlich eine Industrienorm wahrscheinlich und irgendwelche Rahlfarben, die man zu wetten hätte.
Also das wie auch Farben, immer. Ne? Aber das sind Ergebnisse. Das sind Ergebnisse, ja, von Ordnungsbildung. Weil wir sozusagen notwendigerweise sozusagen die Komplexität verpassen müssen, die dazu führt, dass so etwas so auf diese Weise, vorhersehbare Weise geordnet wird, meinen wir dann, dass die Ergebnisse selber sozusagen, weil sie hoch erwartbar und vorhersehbar, also sozusagen ein Treffen der Handlung ermöglicht, also ne, mach warm Wasser an, dann wirst du nicht kalt, dann wirst du nicht den blauen Hahn drehen. Ne?
Ja, genau.
Dann betrügen wir uns sozusagen gerne, damit dass wir sagen, gerade weil das hoch erwartbar ist und dann hat es fast sozusagen den Charakter eines Naturgesetzes, in Klammern gesprochen, natürlich ist es kein Naturgesetz, wir meinen dann, dieses Ergebnis selbst würde sozusagen die Erklärungsbedingung geben oder zumindest einen Hinweis darauf, und das ist es eben nicht, sondern tatsächlich, genau, das wäre erst das Erklärungsbedürftige. Wie kann das eigentlich sein? Genau. Wie kann das eigentlich sein, wenn ich zu dir sage, Klaus, nimm mal das kalte Wasser, dass du den blauen Hahn wählst, und zwar unverzüglich. Ja, also du wirst nicht zu mir kommen und sagen, wie meinst du jetzt blau oder so oder was meinst du? Ja. Ne, das wirst du gar nicht tun, sondern genau. Und genau diese Tatsache, die ist erklärungsbedürftig. Also dass du die Treffsicherheit sozusagen der Anweisung.
Aber das ist doch genau, was ich meine. Ich habe halt diese Konstruktion in meinem Kopf. Oder meine Kinder zum Beispiel machen das halt x-mal falsch und wir verständigen uns dann darüber. Oder das Feedback ist halt, meine Hand ist heiß. So, ne? Weil das kein präferabler Zustand ist, weil es weh tut, oder halt zu kalt ist, wird die Streuung halt immer kleiner und die Konstruktion ist dann halt irgendwann so hart, dass man sagt, okay, das ist die Zuweisung ist genau so und darüber kann ich ja dann reden. Das muss ja nicht mal, ja, okay, du sagst, es ist halt deswegen trotzdem sozial, weil den Wasserhahn der mal hergestellt haben muss und der ist ja auch wieder aus irgendwelchen sozialen Gefügen hervorgegangen, ne? Oder dieser Wasserhahn.
Ja, also wir sicher, ich meine diese Annahmen, also diese, wenn wir davon ausgehen, es seien so Individuen, die miteinander kommunizieren, wenn wir davon ausgehen, dass das so ist, dass Individuen miteinander kommunizieren oder über Kommunikation sich verständlich machen, wenn wir davon ausgehen, dann, das ist eine theoretische Annahme übrigens, meine ich, die ist sozusagen auf, die hat ihre eigene Kontingenz, muss sie selbst mit reflektieren, dann dürften doch genau solche Fragen gar nicht zu beantworten sein. Dieses Beispiel, nicht wahr? Dieses Flugzeug, warum fällt es nicht runter? Wenn man sich sowohl die Voraussetzungen anschaut, als auch die Folgewirkungen, die ein einfacher Flug mit dem Flugzeug, der vorhersehbar klappt, anschaut. Wenn man also meint, es seien Individuen, die miteinander kommunizieren, da fragt man sich, Nö, also ich würde ich sagen, da würde ich mich sperren und würde sagen, nee, also wenn ich das Haus verlasse, den Taxifahrer anrufe, dann hat dieser Taxifahrer, der mich zum Flughafen bringt oder sagen wir, der mich zum Bahnhof bringt und von dort komme ich dann mit dem Zug zum Flughafen pünktlich an, um dort dann mal das Gepäck abzugeben, dann hat dieser Taxifahrer mit niemandem kommuniziert, also nicht mit dem Piloten und nicht mit der Fluggesellschaft. Also, das ist nicht so. Also es sind nicht die Individuen, die miteinander kommunizieren. Denn dann wäre das völlig rätselhaft. Und übrigens, wenn wir das so annehmen wollten in der ganzen Konsequenz, dann würdest du gar nicht das Haus verlassen, weil du sagst, also ich glaube, es hängt diese Annahme, es sind die Individuen, die versuchen, sich durch Kommunikation verständlich zu machen. Ich glaube, diese Annahme ist zurückführbar auf die Idee, auf eine frühe existenzontologische Idee, dass Individuen sozusagen die Tatsachen des Lebens garantieren können. Indem sie füreinander sich als Helfer zur Verfügung stellen und sich sozusagen in der Kommunikation durch Handlung gegenseitig dabei helfen, sich verständlich zu machen und damit Garantien für das Gelingen übernehmen und dann sozusagen mit Empörung oder mit moralischen Zudringlichkeiten oder eben auch mit dem Wunsch zu strafen oder zu verdammen reagieren, wenn sie feststellen, dass es nicht gelingt.
Ja, das tun sie aber jeden Tag, ne?
Ja, klar, natürlich, sicher. Das tun sie jeden Tag. Sicher. Ja, klar. Ja, aber ja, das ja. Beweist ja nicht, dass Individuen sich durch Kommunikation verständlich machen. Also ich glaube nicht, dass Individuen sich verständlich machen. Wäre das so, ich glaube, dann könnten wir die einfachsten Sachen, glaube ich, gar nicht zustande kriegen. Ich glaube, gerade weil wir entlastet sind, eben genau davon, uns verständlich zu machen. Du bist eben nicht... Du musst eben, wenn du mit deinen Kindern redest, wenn du deinen Kindern etwas zeigst, du bist eben nicht damit beschäftigt, dich verständlich zu machen, sondern du redest eben und wartest eben ab, wie die darauf reagieren. Du lässt dich auf Kommunikation ein und wartest sozusagen auf die Antwort. Und die Kinder tun das auch. Und du lernst mit der Zeit sozusagen auf die Selbstorganisation der Kommunikation vorhersehbar zu reagieren. Und indem du den anderen auch die Fähigkeit unterstellst, dass sie auf Vorhersehbarkeit reagieren können, weshalb dann ja die Störung immer so interessant ist. Wenn dann, gerade bei Kindern beispielsweise, wenn sie dann sprechen können, später, dann so ganz seltsame Fragen stellen, ne? Das kennt ja jeder, jede Mama und jeder Papa kennt das. Hattest du das nicht erzählt? Du warst es, glaube ich.
Dass sie selber Fragen stellen? Ja, also können die natürlich.
Wo sie im Zug sitzen, da kommt ein Bettler an und will Geld haben und dann hattest du das nicht erzählt, dann fragt das Kind.
Ja, was macht der Mann da? Ja, genau. Ja, warum gibst du dem was? Ja. Ja, ich habe drüber gesprochen. Ich weiß nicht mehr, was er konkret gefragt hat, aber es gibt solche Situationen, natürlich. Ja, und dann ist es auf einmal extrem schwierig zu erklären.
Und das, genau.
Was will der genau jetzt? Ja, genau. Und wie erzählst du dem Kind? was es da für Ängste gibt, die da auf die warten, bis sie größer werden.
Ja, und damit haben wir sozusagen so die sozialen Tatsachen. Das ist eben so das Schwierige, wenn wir eben meinen, ich glaube kaum, dass wir ein annäherndes Verständnis von sozialen Tatsachen gewinnen können, wenn wir meinen, es seien Individuen, die miteinander, die sich also die Kommunikation benutzen, um sich gegenseitig verständlich zu machen. Ich glaube, wenn wir das annehmen.
Okay, wo ist denn das Wissen hier? Jetzt stellen wir das in Frage. Was bedeutet das denn jetzt konkret?
Ja, dass man sozusagen von etwas ausgehen musste, dass sich empirisch sozusagen. Also es gibt, wie soll man sagen, es gibt, also wenn wir das, wenn wir die Tatsache haben der prinzipiellen Irreduzibilität, also von emergenten Phänomenen, prinzipiell irreduzibel heißt, du hast keine vollständige Zurückführung. Ja, du kannst dir das einfach vorstellen, denke, du hast ein Gruppengespräch, sagen wir zu dritt oder zu viert. Hatte ich mit dir darüber gesprochen schon? Oder war das mit jemand anders? Ich hatte mit jemand anders drüber gesprochen. Also stell dir vor, wir hätten ein Gruppengespräch zu dritt oder zu viert. Du kannst das ganz einfach erklären, das hast du schon tausendmal erlebt. Und jetzt auf einmal taucht die Frage auf, Augenblick mal, was hast du denn vorhin gesagt? Und jetzt lass uns doch nochmal rekonstruieren, den Verlauf des Gesprächs der letzten 5 Minuten. Ne? Also wer hat was gesagt, in welcher Reihenfolge und wer hat was gemeint? In dem Augenblick geht das Gespräch weiter und versucht nun, indem es weitergeht, herauszufinden, was vor 5 Minuten gesagt worden ist, gemeint worden ist, was geschehen ist, nacheinander. Und wenn du das versuchst, dann wirst du immer wieder feststellen, wenn wir mal den Tatbestand der Ermüdung des Gesprächs beiseite lassen, also ne, dass irgendwann die Ermüdung, wenn wir das mal beiseite lassen, dann wirst du feststellen, dass es eigentlich gar nicht gelingt. Also es gelingt gar nicht, eine vollständige Rekonstruktion der Reihenfolge der Beiträge, dessen, was gesagt worden ist. Ne, das wäre so, wie wenn ich sage, was habe ich eigentlich vor 3 Minuten zu dir gesagt? Du kennst diese Situation aus dem Lehrer, aus dem Schulunterricht. Ja, der Lehrer sagt, ne, das ist ganz grässlich. Ne, wenn der Lehrer, was habe ich gerade eben vor 30 Sekunden gesagt? Ne, ja. Dann wirst du es mir nicht sagen können. Was nicht heißt, du hast nicht aufgepasst. Das stimmt nämlich nicht. Sondern nur so genau, oder was habe ich vor einer Minute gesagt? So genau. Nicht nur, dass du das nicht weißt, sondern du brauchst das überhaupt nicht zu wissen. Und es ist ja nicht so, dass du das nicht bemerkt hättest, was ich gesagt habe, sondern nur für den Fortgang des Gesprächs ist das überhaupt nicht das Entscheidende, dich zu benehmen wie so ein Roboter, der von Sekunde zu Sekunde sozusagen das Ganze mitschneidet. Ja. Das hat diese Frage, wenn ich jetzt sozusagen das mit Strenge stellen würde, diese Frage, was habe ich jetzt vor 30 Sekunden gesagt oder was habe ich denn vor einer Minute gesagt? Auf einmal würdest du schlagartig schweigen. Nicht, weil du das nicht weißt, sondern nur, wenn du sagen wolltest, ist die Wahrscheinlichkeit doch sehr hoch, dass du nicht ganz genau das wiedergibst, was ich gesagt habe. So, weshalb diese Lehrer, diese Lehrermethode grässlich ist.
Natürlich, und vor allem, die beweist ja deswegen nicht, ja, genau. Dass er alles richtig gemacht hätte, ne?
Ja, genau.
Du hast nicht verstanden, als ich als Sender habe ja alles richtig gemacht, aber du als Empfänger bist die Schwachstelle in dieser Wirkungskette. Und das ist natürlich, das ist ja schon Käse.
Und das, worauf ich hinaus will, ist zu sagen, stell dir vor, das ist nur so ein Gruppengespräch und dann geht das Gespräch darüber weiter, setzt sich in die Zukunft fort über das, was sozusagen in der Vergangenheit die 5 Minuten oder 3 Minuten erst zurückliegt, passiert worden ist. Und schon merkst du kannst es nicht vollständig zurückführen auf Beiträge zur Fortsetzung des Gesprächs. Also das Gespräch selber entwickelt sich eben nicht bloß aufgrund einer verketteten und damit analysierbaren Verkettung von Gesprächsbeiträgen. So ist das eben nicht. Die Gesprächsbeiträge selber sind nicht das, woraus das Gespräch besteht. Sondern das Gespräch besteht tatsächlich aus der Kommunikation, die immer mehr leistet als das, was Gesprächsbeiträge und die Aufeinanderfolge von Gesprächsbeiträgen erbringen können. Es ist immer mehr im Spiel als nur das. Und deshalb haben wir nicht bloß Individuen, die miteinander durch Kommunikation versuchen, sich verständlich zu machen. Das ist sozusagen, das ist so eine ingenieurhafte Auffassung von Kommunikation.
Du versuchst immer nicht naiv zu sagen, ist schon okay, ich komme damit klar.
Man wird hier verdächtigt.
Ja, ist schon okay.
Ja, es wird eben sozusagen, indem das Gespräch weitergeht, so entwickelt es auch seine eigene Vergangenheit und damit auch seinen eigenen Blick in die Vergangenheit. Und Ansprüche an Rationalität sind dann selten und müssen auch gar nicht erfüllt werden. Also weder Ansprüche, also die größten normativen Ansprüche, die wir ja stellen an Kommunikation, die härtesten, die beständig scheitern, sind ja Ethik und Rationalität. Die werden eigentlich fast nie erfüllt. Also du könntest kaum mit deinen Kindern irgendwas Schönes sagen, wenn du Ansprüche an Rationalität erfüllen müsstest oder Ethik oder Rationalität. Stell dir mal vor, du würdest mit deinen Kindern spielen und würdest darüber nachdenken, habe ich jetzt hier ethisch richtig gehandelt oder so? Da wirst du bekloppt werden. Ja, da wirst du echt bekloppt werden. Erst recht, und glaub doch mal, wie bekloppt Kinder werden, wenn die Eltern auch anfangen, ihre Kinder nun auch noch ethisch explizit zu erziehen, sagen, du musst jetzt immer über die Ethik deines Tuns nachdenken. Verlang das mal von 5-, 6-, 7-, 8-Jährigen. Du dürfte Eltern geben, die so etwas machen. Überleg mal, die machen die Kinder bekloppt damit.
Ja, aber man kommt ja natürlich ständig in solche Situationen, ne, du hast gelogen, ne, du hast geschlagen oder was, das sind ja immer Lappalien, aber trotzdem stehen sie ja immer exemplarisch für irgendwas und dann wird halt versucht, da auf die Kinder einzudrängen, so nee, da geht's lang, so ist es richtig und so wird sich verhalten und es wird nicht gehauen, es wird nicht geschwindelt, ja, aber das tun wir natürlich trotzdem, ne, aber nie konsequent.
Ja, aber auch die Behauptung von Normativität, auch die hat sozusagen, also der Versuch, Normativität im Gespräch durchzusetzen. Auch der hat sozusagen selbst keine hat kaum eine normative Voraussetzung, sondern genau da ist sozusagen, da muss man sich eben auf das Mittun der anderen verlassen, in dem Fall der Kinder, dass sie eben auch mitmachen, dass sie sich das gefallen
lassen. Ja, dass sie darauf einlassen.
Ja, genau. Ja. Ja. Aber wir waren vom Thema abgekommen.
Ja, aber sehr weit, ja.
Ja, aber wir waren von, wo ist das Wissen? Ne? Wo ist das Wissen? Und die Antwort lautet eigentlich nirgendwo. Nirgendwo. Die Gesellschaft ist eigentlich der Ort, wo es ist, und die Gesellschaft hat tatsächlich, können wir nicht lokalisieren.
Okay, gut, dann beenden wir das.
Ja. Nein, aber
haben wir dann ein Gegenmodell? Also ich meine, trotzdem schicke ich die in die Schule, die Kinder, trotzdem habe ich studiert und gut, auch wenn ich mich nicht viel darauf einbilde, trotzdem ist ja da was hängen geblieben. Und es ist ja nicht so, dass das alles vergebens ist. Ist das optimierbar? Also wenn ich so gut weiß, was es alles nicht ist, ne, wo es überall nicht ist, und ich trotzdem weiß, dass wir das alles tun, immer wieder tun, das heißt ja nicht automatisch, dass es obsolet ist. Zum Beispiel ist ja interessant, wir haben sowas wie eine Universität, und das war ja bis vor 2 Jahren der Normalfall, die Leute gehen da hin. Ne? Und da vorne steht dann ein alter Mann und liest ihnen irgendwas vor und erzählt ihnen irgendwas, die schreiben alle mit und dann gehen sie nach Hause und büffeln darüber und dann schreiben sie irgendwelche Klausuren und blablabla, wenn irgendwann fertig. Jetzt ist es ja so, dass die auf einmal alle, die haben ja alle ihre Stellen, ne? Die sind ja alle, die Professorinnen und Professoren haben alle ihre Stellen und dann die Leute kommen aber nicht mehr, die Studierenden, das heißt, die machen irgendwelche Online-Vorlesungen, die stehen auf YouTube. So, und du kannst ja eigentlich diese Mathe, Physik, meine Sachen sind so, aber auch wahrscheinlich in der Soziologie, die Vorlesung kannst du 1-2 Mal aufnehmen, aber so eine Gelehrtenkarriere geht ja länger als 1-2 Jahre, wo du die ganzen Sachen mal einmal aufgenommen hast. Und dann ist es ja auch so, dass es extrem redundant ist, ne? Da macht es die Uni Stuttgart, keine Ahnung, die Uni Tübingen, die Uni Berlin, was auch immer, die machen ja dann ganz, ganz viele gleiche Vorlesungen. Und irgendwann muss man doch sagen, so, pass mal auf, ich kann jetzt hier ganz gut studieren, wenn es das ist, das Studieren. Ne? Ich kann jetzt das ganz gut tun, indem ich auf YouTube von irgendeiner Uni mir das anschaue. Und das ist ja dann, das ist ja das, was stattfindet. Ne? Ich gehe da hin, ich werde da berieselt, gehe nach Hause, lerne es auswendig, gehe wieder hin und mache mein Examen. Ne? Das ist, wenn du es darauf runter reduziert. So, wenn es das wäre, dann ist es ja eigentlich jetzt abgeschlossen, weil wenn man 2 Jahre lang Pandemie hat und weiß nicht, wie lange das noch geht, wo Wissensvermittlung so stattfindet. Ich meine, wir haben jetzt einen Jahrgang von Bachelor-Absolventen, die nie eine Uni erlebt haben. Die haben nie wirklich Universität gemacht, sondern die werden jetzt ihre Bachelorarbeit schreiben und haben dann den universitären Abschluss, aber haben nie an der Vorlesung teilgenommen, weil es halt einfach seit 2 Jahren, wenn man Wintersemester 2020 angefangen hat, kann man jetzt Richtung Bachelorarbeit gehen. Und das ist total ja. Irre. Genau. Ja. Und dann ist es halt das gewesen auch tatsächlich. Ne?
Die haben ihre Formulare ausgefüllt und dafür kriegen sie dann ihr Jodeldiplom und das war's.
Ja, klar. Ja, aber das kann doch nicht sein. Also es ist höchst unwahrscheinlich, dass das diese Institution nicht grundsätzlich erschüttert. Also das wird doch, also wenn die nächste Generation jetzt Bachelorstudierende kommen dann und sagen dann so, pass mal auf, die vor uns, die saßen halt einfach zu Hause in Hannover und waren aber in der Vorlesung an der LMU in München. Und warum kann ich das nicht auch machen? Warum muss ich da jetzt noch hinlaufen? Und das wird sich überleben. Hat man eine andere Idee, die man aufmacht, oder das war's. Ich meine, warum, wenn es denn jetzt gegangen ist,
warum soll es nicht weitergehen? Also das, vielleicht mit dem Gedanken können wir für heute aufhören, abschließen, aber was wir, glaube ich, erleben jetzt, wo du das sagst, kommt mir der Gedanke, also ein spontaner Gedanke, klingt immer verrückt, wenn man spontan irgendwelche Gedanken äußert, aber wir dürfen das ja tun, Und zwar, was ich mir vorstellen kann, was wir erleben werden in den nächsten Jahren, wenn das so weitergeht, und es spricht einiges dafür, dass das so weitergeht, dass jetzt etwas passiert, dass wir sozusagen den legitimen Scharlatan kennen oder den legitimen Hochstapler. Du kennst die Geschichte von dem illegitimen, also der illegitime Hochstapler. Kennst du die Geschichte von diesem Gerhard Postel?
Nee.
Ich glaube, der stammt irgendwie aus Ostfriesland. Der war der Sohn eines Postboten, oder nee, er selber war Postbote von Beruf. Er hatte, glaube ich, nur einen Realschulabschluss. Und er ist dann, nachdem er einen Realschulabschluss gemacht hat, ich glaube, er ist Postbote gewesen von Beruf. Und dann hat er angefangen, der hat also schon in seiner Jugend, hat er irgendwelchen Leuten Streiche gespielt mit gefälschten Zeugnissen oder mit irgendwelchen gefälschten Angaben. Und als er dann erwachsen war, hat er sich gedacht, ich will Arzt werden, und ich will aber keine Universität besuchen. Und dann ist es ihm tatsächlich gelungen, ich glaube an mindestens 2 Krankenhäusern, vielleicht aber auch 3, ich weiß es nicht mehr. Aber in dem letzten, wo er dann war, sogar in einer psychiatrischen Klinik Oberarzt zu sein. Also ihm ist es gelungen, Leute zu betratschen am Telefon, sich ein Zeugnis ausstellen zu lassen für eine Doktorarbeitsurkunde. Wie sagt man Doktorarbeitsurkunde? Und er hat, die hat er nicht selber einfach nur gefälscht, sondern er hat die sich sozusagen per Telefon aushändigen lassen. Und er hat also mit gefälschten Dokumenten, also nicht mit gefälschten, sondern mit erschwindelten, mit erschwindelten Dokumenten hat er sich beworben, ich glaube irgendwo in Hannover oder in Göttingen oder irgendwo, und zuletzt eben als Oberarzt, und hat als Oberarzt ein paar Jahre gearbeitet und er hat Kollegen und Mitarbeiter begeistert von seiner Fachkompetenz. Der hatte kein Abitur, der hatte kein medizinisches Studium. Und der hatte keinerlei Ausbildung, aber der war ein guter Arzt. Also was dem auch, er ist dann aufgeflogen, er ist dann auch ins Gefängnis gegangen. Aber die ganze Geschichte ist so Ende der 90er Jahre gelaufen, wenn ich mich richtig erinnere, konnte man dem alles nachweisen. Alles Mögliche an Betrügereien und Schwindeleien konnte man ihm nachweisen. Nur eines konnte man ihm nicht nachweisen, tatsächlich, er hat nie einen ärztlichen Kunstfehler begangen. Und alle sprachen in den höchsten Tönen von ihm, weil er so ein kompetenter und verlässlicher Arzt gewesen ist.
Ich erinnere mich, ich Gerhard wusste Postel in den Einzelheiten nicht Bescheid, aber tatsächlich.
Den findet man auch bei Twitter, bei Twitter äußert er sich als ein ziemlicher Dummkopf. Es gibt auch Videos von ihm, wie er über seine Schwindlerzeit erzählt, Hochstapler. Aber im Prinzip hat der verstanden, man muss die Leute nur ordentlich bequatschen, dann tun die für einen alles. Und der war jemand, der eben die Leute bequatschen kann. Naja, und er hatte dann eben erschwindelte, also er hat nicht gefälschte Zeugnisse gehabt, sondern, also er hat sie nicht selber gefälscht, sondern er hat die sich erschwindelt. Das waren tatsächlich, insofern waren sie echt, aber eben erschwindelt hatte er sich die. Und damit konnte er eben Arzt werden. Und was du jetzt nun erzählst, du sagst, das sind jetzt die ersten, was er aufgedeckt hat, ist ja letztlich nur die Tatsache, dass auch ein Arzt nur ein Jodeldiplom hat. Und dass man, wenn man begabt ist, wenn man sich die Dinge merken kann, wenn man weiß, wo der Hase langläuft, dann muss man tatsächlich nicht Medizin studiert haben. Denn tatsächlich übrigens, daran erinnere ich mich, als ich mich mit dieser ganzen Geschichte beschäftigt habe, der war tatsächlich, also auch Kollegen und so haben zu dem gesagt, auch wenn der gut, er hat auch Gutachten geschrieben und so. Und das war immer tadellos, was der geschrieben hat. Also ja, und was wir jetzt erleben mit diesen Bachelor-Wates, wo du das erzählst, sind das die ersten Leute, die sozusagen die ersten Hochstapler, die ohne es zu erschwindeln, ein Hochschuldiplom bekommen und die jetzt tatsächlich sich fragen, also wer wird hier eigentlich verarscht? Werde ich verarscht? Also ich hatte ja immer noch als Student den Eindruck in den 90er Jahren, ich werde da verarscht von den Professoren, was in mancher Hinsicht ja auch stimmte. Aber im Grunde genommen machen die jetzt die Erfahrung, jetzt kann ich zurückverarschen.
Kennst du dieses, man sagt das ganz oft oder man hört das ganz oft, gutes Personal ist schlecht zu bekommen. Kennst du das? Dass jemand sagt irgendwie so, es ist schwer, ein gutes Personal zu bekommen. Und ist es nicht einfach so, dass es gar nicht so ist, dass gutes Personal an sich über irgendwo zu bekommen ist, sondern dass man das immer selbst macht, dass es die Organisation immer selbst tut.
Das ist im Prinzip auch so.
Genau, also das ist überhaupt es gibt dieses schlechte Personal nicht, sondern es gibt ja immer nur diese Kommunikation, die da abläuft und da passt es einfach rein oder nicht, aber das ist einfach keine Aussage über das Personal an sich.
Genau. ganz genau. Ja, deshalb sind solche Scharlatane oder Schwindler oder solche Hochstapler wie dieser Gerhard Postel, das ist natürlich hochinteressant für Soziologen, nicht wahr?
Spannend ist Elon Musk, finde ich. Das ist der größte Hochstapler, den es gibt, meiner Meinung nach. Der hat ja einfach eigentlich jedes Versprechen gerissen, außer diese Tesla-Autos. Aber alles andere ist entweder extrem verspätet gekommen, wie seine Dragon-Kapsel, die irgendwelche Menschen dann in den Weltraum gebracht hat, 10 Jahre zu spät, redet keiner drüber. Irgendwelche solaren Dachschindeln, die nie gekommen sind, irgendwelche E-LKWs, die nie gekommen sind, irgendwelche futuristischen Elektro-SUVs, die nie gekommen sind. Es ist total irre. Irgendwelche Züge, die in Vakuumröhren unter der Erde langfahren, was nie passiert ist. Der macht das ständig. Es ist irre. Diese komischen Roboter, die ja selbstfahrende Autos, das hört nicht auf. Es ist eine extrem lange Liste von Sachen, die er versprochen hat, die auch schon vor 10 Jahren längst da sind. Er wollte 2018 auf dem Mars landen. Das hat er, das gibt da Aufzeichnungen von, wie er sich hinstellt, so 2018 landen wir auf dem Mars. Da gibt keine Pandemie, ist da eine Ausrede, nichts. Das war alles gelogen. Der Mann hat alles, also wirklich, es ist verrückt, dass das.
Aber er zahlt gut.
Er, das weiß ich nicht. Das ist auch, ich weiß nicht, ob das so eine Annahme ist, ob der wirklich gut zahlt. Ich glaube, die knebeln ihre Leute ganz gut. Aber dass das nicht auffällt, dass der so oft seine Versprechen bricht, dass es so, dass der Kaiser eigentlich nackt ist, ne? Dass das nicht auffällt, dass es
funktioniert. Es funktioniert.
Es funktioniert. Ja.
Es funktioniert.
Ja.
Ja. Ja. Lass uns, also du siehst, also vielleicht haben wir heute, Mann, vielleicht brauchen wir, sollten uns darüber nachdenken, ob wir nicht wirklich ein paar von den Leuten, die das hören, ob wir die nicht irgendwie dazu verpflichten können, mit irgendeinem Trick Hausaufgaben für uns zu erledigen. Aber gut, haben wir schon ein Thema für nächstes Mal?
Da sprichst du was an. Ist nächstes Mal nächstes Jahr oder ist nächstes Mal
noch dieses nicht Jahr? Für nächstes Jahr, sondern nächstes Mal.
Ja, aber ist das dann nächstes Jahr noch?
Ach so, oder ist es. Ach guck, das war der falsche Versprecher, der aus Versehen.
Richtig ist.
Der aus Versehen.
Tatsächlich, der nächste Mal wäre am 27.
Aha.
Und so sehr dann alles läuft, wie wir es planen, werde ich dann nicht zu Hause sein. Aha. Deswegen ist es dann unsere Jahresabschlusssendung jetzt, wenn wir nicht einen anderen Termin finden.
Ach ja, oder wir machen wir halt 3 Wochen Pause, dann machen wir halt am 3. Januar wieder.
Ja, das finde ich gut.
Ach, du bist gar nicht da. Ja, okay. Siehst du?
Guck mal. Ja, oder wir machen es am 28., 29., so, dann müsst ihr da sein.
Am also 30.
Können wir nicht auch machen.
Ich bin auf jeden Fall, aber mir wäre es lieber, diesen 14-tägigen Montags beizubehalten. Und wenn wir einmal aussetzen müssen, dann setzen wir halt einmal aus, dann machen wir am 3. Januar. Tatsächlich, im nächsten Jahr. Das nächste Mal ist dann im nächsten Jahr tatsächlich.
Boah. Aber dann haben wir auf jeden Fall dieses geklärt, wo ist das Wissen? Nirgends, aber trotzdem gibt es welches.
Ja, und auch dies kann man dann ja fragen, kann man noch davon sprechen, dass man Wissen haben könnte oder dass es Wissen gibt? Ne, das ist dann ja so, wenn wir sprechen so und unsere Sprachroutinen sind, ja, aber sie sind doch sehr trügerisch. Gibt es Wissen? Ne, das ist es.
Ja, es ist auf jeden Fall kein Objekt. Es ist auf jeden Fall kein Ding,
kann man
irgendwie drauf zeigen,
benennen. Gibt es Wissen und hat man Wissen? Ne? Gut, aber wir hatten trotzdem noch, das sollten wir zum Schluss noch sagen, hatten wir nicht gesagt, wir möchten nochmal mit dem Michael sprechen, soll der dann dazukommen
ja,
mal?
Ja, wir hatten gesagt, wir wollen mit dem Michael sprechen, wir haben.
Aber hatten wir gesagt, zu welchem Thema?
Nein. Vergessen. Das, ich fände ja als Jahresauftakt, sowas wie über Erwartungen zu sprechen, weil man hat immer so viel Erwartungen an das neue Jahr, ne? Man geht ja los und erwartet irgendwie, dass das alte Jahr wird ausgeschaltet. Dieses Jahr ist nicht der Fall, aber die letzten Jahre war immer so, wann endet endlich 2020? Wann endet endlich 2019? Ne, weil irgendwelche Popstars gestorben sind oder sonst irgendwie, das war immer so ein Meme, du hast es auf Twitter bestimmt auch mitbekommen. So. Ne, wann ist dieses Jahr endlich vorbei? Das hat dieses Jahr nicht, aber ich bin auch nicht mehr so viel auf Twitter, hat nicht so stattgefunden. Aber es ist immer so eine große Erwartung mit diesem Jahresbegriff verbunden. Das halte ich für ein interessantes Thema, aber man kann natürlich auch jedes andere nehmen.
Ja. Naja, nee, weil das spielt ja schon eine Rolle, weil es geht ja immer, wie Erwartung auf Erwartung reagieren, eine Differenzermittlung, würde wissen, ja. Wissensproduktion, nicht wahr?
Hängt zusammen, ist auf jeden Fall verwandt.
Erwartungserwartung und Struktur.
Ja.
Okay, also dann erstmal für dieses Mal und dann wünsche ich euch alles Gute und tschüss, Klaus.
Von meiner Seite auch ein besinnliches Weihnachtsfest, wie auch immer das begangen wird, und einen guten Rutsch.
Thank you.